Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen beim Europa-Lava, dem Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel. Heute wie immer mit mir, Holger, Carsten, Markus und einem Gast. Und wer ist unser Gast? Unser Gast ist Klanigan gewesen, Bob der Baumeister, Bohne, Buddy Holly, alles mit B, Baywatch, Tarzan alias Tim, Dr. Philipp Hase, Schauspieler, Komponist, Musiker, Sprecher. Das alles und noch so viel mehr spricht, spielt und bespricht heute mit uns unser Gast Fabian Harloff. Hallo Fabian.
Und vor allem bin ich noch dein ehemaliger Nachbar.
Das wäre jetzt auch meine Einleitung gewesen. Exakt.
Wie geschickt eingefädelt.
Ja, das ist ein super Übergang. Nee, das ist nämlich wirklich so gewesen. Als ich nach Hamburg zog vor über 20 Jahren, saß ich eines Abends in den ersten Tagen der neuen Wohnung auf dem Balkon und habe gelesen. Und auf einmal rief jemand mal nicht meinen Namen, sondern rief einfach Hallo, Hallo von unten. Ich beugte mich über den Balkon und das warst du, Fabian, und sagtest.
Ja, wahrscheinlich habe ich, und dann habe ich, glaube ich, gefragt, ob ich grillen darf.
Genau.
Ich habe ja immer gegrillt.
Genau.
Das ist natürlich in so einer Wohnung in der Stadt. Natürlich, auch wenn es eine große war mit Altbau und so weiter, muss man ja trotzdem immer die Nachbarn fragen. Und ich durfte grillen und das nächste Mal haben wir dann, glaube ich, schon zusammen gegrillt.
Nee, das ist das Lustige. Das habe ich mir auch noch überlegt gehabt und das zusammengebaut. Ich habe so sinngemäß gesagt, ja klar kannst du grillen, stört mich nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, ich würde auch eben kurz runterkommen, mich vorstellen, ich bin heute eingezogen. Dann meintest du, ja dann komm. Und dann bin ich, glaube ich, um 3 Uhr oder sowas wieder die Treppen hoch irgendwie. So, der Rest ist dann Geschichte.
Naja, wer richtig, der, wie heißt es so schön bei Partys? Man hat es nur richtig erlebt, wenn man sich gar nicht mehr dran erinnern kann.
Genau. Ich musste das auch, wie gesagt, mit fremder Hilfe wieder zusammenbauen, die Erinnerung. Und von da an hatten wir dann so ein paar Abende, die so abliefen, nennen wir es mal.
Damals waren wir jung und wild. Das passiert heutzutage bei mir vielleicht noch einmal im halben Jahr oder so.
Ja, und dann sind die Auswirkungen auch drastisch inzwischen.
Ja, genau.
Nee, alles gut. Kommen wir mal zu dir. Wie bist du in das, was du bist, eigentlich reingerutscht? Es gibt das, was man im Internet findet, und das sagt mir eigentlich, dass du durch deine Familie quasi in deinen Beruf reingerutscht bist. Ist das richtig?
Ja. Also ich bin schon dritte Generation. Mein Großvater Hans Harloff hat schon am Landestheater Hannover hat er Regie gemacht, war Intendant, hat zum Beispiel Wolfgang Borchert damals vor den Nazis versteckt auch oder ihm eine Anstellung gegeben, dass er nicht irgendwie weg musste.
Tolle Geschichte.
Ja, es ist wirklich Gänsehautgeschichte. Hat dann die Synchronabteilung im Studio Hamburg so ein bisschen gegründet, hat unter anderem Regie gemacht in diesem Dialogregie, in dem berühmten Weihnachtsfilm mit James Stewart, Ist das Leben nicht schön? Also nicht zu verwechseln mit dem Das Leben ist schön im KZ, sondern Ist das Leben nicht schön? Und in dem Film hat mein Vater seine erste Sprechrolle gehabt. Und viele Jahrzehnte später habe ich dann auch mit 7 Jahren, glaube ich, meine erste Sprechrolle bei meinem Vater gehabt. Und nicht viel, also es ist vollkommen familiär gewesen. Und mein Bruder ist es ähnlich gegangen. Und ich glaube, 2 Jahre später war ich dann schon bei Heike Diene Körting. Und ich glaube, das war tatsächlich auch Klanigan bei den 3 Fragezeichen meine erste Rolle, die ich bei ihr gesprochen habe. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Jahr das war genau. Das wisst ihr wahrscheinlich.
Das,
ja, genau,
Markus,
das war
das weißt
79.
Du, ne?
Also erschienen ist das Hörspiel 79, genau, ja. Der Kontakt zu Akidini Körting, hatte die sich bei euch gemeldet oder war dein Name sowieso schon irgendwie im Topf?
Naja, wir, das sind nicht nur ich, das sind auch, was weiß ich, Sascha Dreger, damals Michael Deffert, Gott hat ihn selig, Jens Wawracek, all diese Leute waren, und ich eben auch und mein Bruder Christian Stark, ach, wir waren die sogenannten Synchronkinder, weil wir nämlich Kinder waren von Synchronsprechern und Synchronregisseuren und eben auch schon ganz früh damit angefangen haben, auch viele Sachen für die Sesamstraße zu sprechen und Studio Hamburg und so. Und das gab dann sozusagen wahrscheinlich in Hamburg ungefähr 10, von denen man sagte, die können das und dazu gehörte ich und so kam Heike Diene Körting dann wohl irgendwie auch auf mich. Sie hat ja ganz viele auch Leute schon auch klein, also aus Berlin geholt, aber wir waren eben die Hamburger und das war natürlich naheliegend, ne? Weil sie ja damals, was sie auch heute noch hat, das Studio in Hamburg hatte.
Und
darf ich
was,
mal fragen, bei der
ja,
Sesamstraße war das Mitwirkung in Form, also die hatten ja zum Teil nachher diese amerikanischen einen Spieler zum Teil rausgenommen und durch Deutsche ersetzt. Warst du dabei oder hast du richtig synchron gemacht für die
Also ich
Sesamstraße?
habe, mein Vater hat damals ganz viel für die Sesamstraße sowohl deutsche Sachen gedreht als auch amerikanische synchronisiert. Ich war einer von den Kindern, die mal mit Kermit auf der Mauer saßen oder alles mit Grobi, keine Ahnung. Also das haben wir synchronisiert, die Sesamstraße.
Ah,
Die
okay.
amerikanischen Sachen haben wir synchronisiert. Später eben auch gedreht für die Sesamstraße, da mein Vater da eben einige Sachen gemacht hat. Aber das war eben so, dass wir wirklich eine Clique waren von Kindern und jeder kannte sich und das war super. Und bei Heike Diene hat das die Aufnahme auch immer besonders viel Spaß gemacht. Warum erzähle ich mit Sicherheit später noch im Laufe der Geschichte.
Warst du denn zu dem Zeitpunkt auch selber Hörspiele gehört? Also warst du und oder dein Bruder oder im Freundeskreis auch, ja, ihr wart ja auch Konsumenten quasi vom eigenen Produkt dann irgendwo, oder?
Also das unfassbar tierische. Geile war, wenn man bei Heike Diene Körting gesprochen hat. Erstens gab es immer Kartoffelsalat und Würstchen.
Ja, das haben wir schon mal gehört, ja.
Genau, ich glaube im Schlafzimmer oder irgendwie sowas, ne?
Die drei Fragezeichen haben dann später, da waren wir sehr neidisch, die haben dann auch ab und zu Blockhaus bekommen.
Ja.
Oder McDonald's. Aber das gab es immer genau. Und wenn wir fertig waren mit dem Sprechen, es gab Riesenschränke. Diese Schränke waren, würde ich sagen, haushoch und auch genauso breit, mit Platten drin, mit Hörspielen drin. Alles von, was es damals eben gab. Fünf Freunde, drei Fragezeichen, TKKG damals am Anfang noch nicht. Alles Mögliche, Huibu, übrigens immer noch mein Lieblingshörspiel. Und wir Kinder durften uns nach dem Sprechen so viele Platten aussuchen, wie wir wollten, die wir mit nach Hause nehmen durften. Das
Toll.
heißt, die Gage war uns ganz egal.
Ja,
Wir konnten dann zu Hause unsere Schulkameraden mit unfassbar den allerneuesten und besten Hörspielen überhaupt überraschen. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir da immer so gern hingegangen sind. Also so sind wir dann auch zu den Hörspielen gekommen im Endeffekt.
ja, logisch, klar.
Das war der Zugang zu den Hörspielen. Und was noch was ganz Besonderes ist, der Mann von Heike Diene hat ja Musikinstrumente gesammelt, hat ja ich glaube, die größte Cembalo-Sammlung auf der Welt gehabt. Und wir waren auch damals schon musikaffin und mein Bruder und ich, wir durften überall auch auf den neuesten Synthesizern und wahrscheinlich auch auf Cembali, die oh ja, so aus dem Jahre 1650 kam, durften wir rumklimpern. Das werde ich natürlich meinen Lebtag nicht vergessen, dass wir da wirklich eine tolle Spielwiese hatten zwischen den Aufnahmen.
Cool. Ein echtes Kinderparadies.
Ein echtes Kinderparadies und dass die so cool waren, dass wir wirklich auf diesen Museumsstücken rumklimpern durften. Das war natürlich dann
Ja,
auch jetzt erst
das.
eingefallen. Mein Gott, was waren denn das für Instrumente, auf denen wir rumgehämmert haben?
Und gab es
Dafür
denn
hätte man
da
ja auch.
einen bestimmten Raum für die Instrumente oder standen die überall verteilt? Oder gab es so ein
Ein Raum?
Musikzimmer oder sowas?
Das ganze Haus war ein Museum. In jedem Raum gab es etwas Neues zu entdecken. Das war unfassbar spannend. Und das Studio war genauso groß, wie ein kleines Wohnzimmer. Das Studio war eigentlich das kleinste von allen. Und hat sich auch nicht geändert, als sie dann in die Rundenbaumchaussee umgezogen ist. Es ist immer noch ein Riesenmuseum, ein unfassbar riesiges Haus. Und das Studio ist relativ, also im Verhältnis dazu relativ klein. Es wird zwar inzwischen mit dem Computerprogramm mitgeschnitten, aber es wird auch immer noch auf Senkel aufgenommen. Das heißt, diese kleinen Tonbänder, die damals waren, die gibt es heute noch.
Ich muss noch einmal nachhaken, weil du eben erwähntest, unter anderem Huibu. Sagtest du, dass du das so sehr schätzt? Ich hoffe, du meinst die erste Folge, ne? Oder?
Unter anderem, bin natürlich auch ein großer Fan von Hans Clarin, aber als ich zum Beispiel geboren wurde, an dem Tag waren beim Babypinkeln, hat mir mein Papa erzählt, also Babypinkeln ist ja, dass wenn ein Kind geboren wird, dann wird einer genommen, irgendwie,
Genau,
mit
genau.
Kollegen. Da waren unter anderem dabei Arnold Marquis und Hans Pietsch.
Oh.
Und kommt ihr.
Jetzt, ich muss jetzt einmal, ich bin jetzt so ein bisschen unbedarft. Was ist Babypinkeln?
Babypinkeln, das macht der Vater, muss einen ausgeben auf das neugeborene Kind, auf das es immer gut pinkeln kann, besaufen sich im Grunde seine Kumpels auf die Kosten, bevor die Mutter mit dem Kind aus dem Krankenhaus kommt.
Ja, also
Ach,
so
guck.
in der Art, genau. Also es ist ein Grund zum Trinken und das macht man meistens mit guten Freunden und Kollegen. Und da waren unter anderem eben, hat mein Papa erzählt, Arnold Marquis und Hans
Cool.
Pietsch dabei.
Ganz, also in die Wiege gelegt, man kann es gar nicht anders formulieren,
Ja,
nicht?
das sowas von.
Und dann bist du ja Anfang der 80er, ich weiß nicht, wie gut deine Erinnerung daran ist, wir kramen ja hier wirklich in alten Kisten. Da gab es die verwegenen Vier bei Europa. Da warst du einer von den verwegenen Vier, wenn du dich daran noch erinnerst. Zur Auffrischung, das war mit
Natürlich.
Marc Seidenberg, Annika und Svenja Pages zusammen.
Genau, Annika ist ja immer nicht Sven, es sind beide, glaube ich, noch als Schauspielerin tätig. Und Marc ist, es ist auch so ein Synchronkind gewesen.
Ja.
Und der synchronisiert auch immer noch, aber ist hauptberuflich Lehrer. Aber wir kennen uns alle immer noch. Ja, das war, hätte genauso gut, also erfolgreich wie TKKG werden können. Im Endeffekt weiß ich gar nicht. Das ist dann ja immer so ein bisschen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, Glückssache. Das wurde dann relativ schnell wieder ad acta gelegt, genau wie die Funkfüchse ja auch nicht so viele Folgen hatten.
Also, stimmt, das war ein bisschen später, aber immerhin 15 Stück waren das dann, die da kamen.
Ah ja, genau.
Weißt du noch, damals habt ihr damals im Ensemble aufgenommen, ihr vier Kinder? Weißt du das als Erinnerung noch oder wurdet ihr geixt damals miteinander?
Immer. Bei Heike Dine Körting wird immer, also es sind so kleine Rollen gibt es dann, also die kann man auch einzeln sprechen, aber eigentlich, also das ist bis heute so, auch bei den drei Fragezeichen, möglichst viele zusammen in einem Raum.
Okay.
Das ist auch ganz toll und das hört man auch. Also denn Hörspiel sprechen bedeutet ja nicht einfach nur das sagen, was man zu sagen hat, sondern immer, ich nenne das beim Fußball, nennt man das das Spiel ohne Ball, immer mit lebendig zu sein und mit den anderen zu interagieren. Und das geht natürlich am besten, wenn man sich angucken kann.
Ja, ganz
Und das
klar,
vor allem
logisch.
macht es auch am meisten Spaß. Und es gibt, das ist auch damals wie heute so, ganz viele Geräusche machen wir alle gleich dann immer mit. Es gibt also keinen Geräuschemeister, der das macht, sondern wir machen möglichst alles. Es gibt Riesenkisten in diesem Studio, wo alles Mögliche drin ist und das wird dann auch geholt und dann werden die Geräusche meistens gleich mitgemacht.
Und ich weiß nicht, ob du bei anderen Labels auch noch Hörspiele mitgemacht hast oder mitmachst oder so, aber das ist unüblich oder was Besonderes bei
Also
Europa?
das habe ich bis jetzt nur bei Heike Diene erlebt.
Okay.
Das habe ich nur bei Europa erlebt, ja.
Dass der
Das
Geräuschemacher
hat.
vor dem Mikro sitzt.
Naja, dass man selber die Geräusche
Ja,
macht.
genau, das meine ich. Also, dass du das mitmachst quasi, was geht, das Auflegen des Hörers oder
Aber
so.
es passt so ein
Ja.
bisschen so in diesen ganzen Kontext bei Europa, denn bevor Heike Diene da war, die ganz alten Hörspiele, die damals noch unter Konrad Halver entstanden sind, das wurde ja alles richtig noch im Wohnzimmer aufgenommen und wie du ja eben auch sagtest, dann eben auch mit so einer richtigen noch Bandmaschine und teilweise hört man bei den ganz alten Aufnahmen auch so, wenn das Band so ein bisschen anläuft oder so, da sind die Schnitte nicht so ganz rund. Also
Ja.
insofern passen diese Live-Geräusche, passen eigentlich, das ist so eine logische Fortsetzung dieser etwas, na, improvisiert wäre jetzt gemein, aber so etwas
Naja, man hatte nicht so
selbstgemachten
viele
Atmosphäre.
Spuren auch, ne? Das war ja am Anfang noch nicht so, dass man sagte, wir haben 32 Spuren oder so. Man musste da schon improvisieren. Und Konrad Halver habe ich natürlich auch sehr gut gekannt.
Habt ihr mal
Okay.
zusammen gearbeitet irgendwie
Oh ja,
oder?
natürlich, ja. Ja, der hat ja
Ja,
später
okay.
in Hamburg auch sein eigenes kleines Studio gehabt, wo er Sachen gemacht hat und so. Ja, ich.
Graceland, ja, bei
Genau.
der Uni da. Ah, okay. Ja, das
Habe ich
wusste ich
mit
gar nicht. Also
meiner
ich.
Band sogar mal geprobt.
Aha, okay. Ja, also ich weiß, dass Konrad dich auch mal erwähnt hatte. Wir hatten auch eine Zeit lang einen sehr netten Kontakt und ich weiß auch, dass er dich kannte, aber ich wusste nicht, inwieweit da eine Zusammenarbeit stattgefunden hat.
Das war ja sogar fußläufig von unserer Wohnung damals. Das war ja im Univiertel direkt.
Ja,
Das
klar,
stimmt, das
okay.
stimmt.
Hast du denn noch bei anderen Labels eigentlich, also zur damaligen Zeit als Kind, in dieser, ich nenne es jetzt mal, ne, Ende 70 bis in die 80er, Funkfüchse-Zeit und so weiter, warst du auch bei anderen Labels oder warst du zu der Zeit eigentlich noch Schüler, Schrägstrich, Kinderhörspielsprecher bei Europa ausschließlich?
Naja, ich war Schüler, Schauspieler. TV habe ich ganz viel gemacht, damals schon, auch vor TKKG.
Okay.
Und Synchronsprecher. Und also ich hatte genug zu tun. Aber hörspielmäßig, doch. Doch, hörspielmäßig habe ich noch relativ häufig, es gab so Hörspiele über Komponisten, über Mozart, über Tschaikowski und so weiter. Damals
Von der
auch
Deutschen
viel.
Grammophon, glaube ich, ne?
Ja,
Ja.
genau. Da haben wir auch relativ viel mitgemacht.
Ah, okay. Und wie müssen wir uns das
Ich
vorstellen,
glaube,
quasi?
ich war mal Bach oder so. Ich glaube, ich war mal Bach oder Tschaikowski. Irgendjemand von beiden.
Ist ein super Titel für deine Memoiren. Ich war mal Bach.
Ja.
Und ich
Und ich
habe
war
auf
mal
seinem
Bach und
Cembalo.
Tschaikowski.
Und ich habe auf seinem Cembalo gespielt. Ja, genau, ja.
Das kann sein.
Ja.
Wie war das? Wurdest das, wie hast du erfahren? Ich sage jetzt einfach mal, der Schüler, Synchronsprecher und so weiter, Fabian, mit 14, 15 Jahren, klingelt das Telefon, Heike Dien ruft an und sagt, wann hast du Zeit? Das und das wollen wir gerne machen. Ich schicke dir die Skripte zu. Wurde das so, also war das so hemdsärmlich in der Koordination zu
Und
der
es ist
Zeit?
genau, es ist so genau noch.
Ja.
Heutzutage kriege ich auch von Heike Dine Körting einen Anruf. Du sag mal, ich habe da eine schöne Rolle für dich irgendwie in drei Fragezeichen und noch ein paar Sachen irgendwie für TKKG, die du gleich mitsprechen kannst. Kannst du dann und dann?
Ah, okay.
Das ist eigentlich heutzutage immer noch. Also ab und zu gibt es auch, also für Bob der Baumeister, ach nee, für. Es gab ja, ich habe ja jetzt vor ein paar Jahren mit meinem Bruder zusammen auch, gab es fünf Freunde endlich erwachsen.
Ja.
Da hatten wir dann eine ganz moderne WhatsApp-Gruppe. Sachen
Ja.
gibt's. Geht auch, aber eigentlich ruft sie immer an und fragt, wie damals.
Sehr
Also
schön.
was ich ja sehr faszinierend finde, wenn ich das sagen darf, und ich hoffe, ich trete da jetzt nicht ein riesiges Fettnäpfchen, ich finde es ja ganz faszinierend, dass deine Stimme immer noch wunderbar zu erkennen ist. Ich habe mich natürlich ein bisschen darauf vorbereitet hier auf unsere Stunde heute. Und teilweise habe ich das so bei Kindersprechern im weitesten Sinne, oder hat man das vielleicht, dass sie so im Alter irgendwie, dass man denkt, ach, der ist das. Ich muss sagen, also Fabian Harloff ist wunderbar zu erkennen. Und das meine
Immer
ich
noch, ne?
als Kompliment. Ja, das meine ich auch nicht irgendwie negativ oder so.
Ja, das innere Kind, was immer noch in mir ist. Und
Sehr schön.
Harloff,
Gute Antwort und sehr, sehr erfreulich.
wir haben viel dagegen angearbeitet mit Saufen und Rauchen und so. Es hat nicht geklappt. Ich klinge immer noch so. Also so wie Klani Gantrink kling ich nicht mehr.
Das ist
War
richtig.
ich auch,
Nee.
glaube ich, kurz vorm Stimmbruch oder im Stimmbruch, ich weiß es nicht mehr. Nee, da war ich vorm Stimmbruch. 100 Pro. Ja, mit 9 vorm Stimmbruch.
Ja, also.
Aber das war dann auch im Stimmbruch nicht einfach, auch als Synchronsprecher und so, weil sich ja dann doch einiges geändert hat an der Stimme.
Ja, das stimmt. Wie war das eigentlich für dich? Wurdest du darauf angesprochen im Freundes- und Bekanntenkreis? Ich meine, klar, wenn du der bist, der die anderen Kinder mit Platten und frischer Ware versorgt, ist man natürlich gern gesehen. Aber wurdest du darauf angesprochen, dass du halt in den Hörspielen auftauchst, die deine Freunde auch gehört haben?
Ja, ich war schon, ach, eigentlich mein ganzes Leben wirklich auch in der Schule schon. Also wussten alle, was der Papa macht und wussten auch alle, was Marek und ich, also mein Bruder und ich gemacht haben. Und
Mhm.
das war auch nicht immer einfach, weil da auch ganz viel, ja, Kinder können grausam sein, wie es so schön heißt. Und
Mhm.
es war ganz viel Neid am Start teilweise auch. Also es war
Mhm,
nicht immer einfach. Dann irgendwann, als ich dann so richtiger TKKG-Star, also mit Bravo und so war, dann war es sowieso vollkommen verrückt. Aber da war es dann auch sehr von Vorteil, weil man hat immer die besten Mädchen kennengelernt.
mhm. So,
Macht
natürlich, wenn
jetzt
es eine
mal.
da Bravo gibt, also.
Ja.
Da sind wir jetzt gerade an so einem Punkt, weil du das erwähntest, Bravo-Starschnitt. Holger hatte das irgendwie auch mal erzählt. Und das war anlässlich dieser Fernsehserie TKKG. Da warst du in den ersten 6 Folgen dabei. Wie ist dir diese Serie so vorgekommen? Irgendwie war das okay für dich? Oder ich meine, ja klar, du hast zugesagt zu den Dreharbeiten. Aber man war ja sozusagen neben den Hörspielen, hatte jetzt tatsächlich auf einmal so eine ganz andere Stimme, ein ganz anderes Gesicht.
Total komisch, oder? Also muss ich tatsächlich, also es war auch wieder ein Telefonanruf. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir hatten natürlich damals nur ein Telefon, das war im Schlafzimmer meiner Eltern mit Wählscheibe. Und dann rief da jemand an und hat dann erzählt, ja, wir wollen eine Fernsehserie, es gibt ja diese berühmten Hörspiele und diese Bücher. Und ich habe auf den ersten Blick hab ich gedacht, ach so, ach, ihr wollt die Funkfüchse machen. Und habe gesagt, ja, da spreche ich wieso mit? Und dann, nee, TKKG. Und da habe ich gesagt, nee, aber TKKG ist doch Sascha Dreger. Ich wusste erst gar nicht, dass es um Fernsehen geht. Und wenn ich im Nachhinein überlege, habe ich damals auch sofort gesagt, übrigens, Tarzan hat dunkle Locken Und keine blonden Haare wie ich. Und Sascha Dräger hatte damals dunkle Locken. Warum soll der das spielen, habe ich gefragt. Ja, wir wollen aber dich. Hast du Lust, zum Casting zu kommen? Und dann war ich beim Casting. Und man muss dazu sagen, ich habe ja immer sowieso gedreht. Für mich war das das Normalste auf der Welt, auch mit 15 schon. Und ich konnte das auch. Und da kommen wir jetzt zu der Krux. Ich konnte das im Gegensatz zu den anderen Kollegen, die alle Neulinge waren. Und wir hatten am ersten und also eigentlich auch noch bis zum letzten Drehtag hin immer zum Beispiel das Problem, dass Klößchen einfach seine Texte nicht konnte. Und das war die Hauptaufgabe des Regisseurs, dann überhaupt dafür zu sorgen, dass alle fehlerlos ihre Texte gesprochen haben. Und ich finde, ganz ehrlich, das merkt man auch, so teilweise ist das schauspielerisch noch sehr viel Platz nach oben, wenn man sich diese Folgen anguckt.
Das kann ich nur bestätigen, ja. Das ist,
Ja.
glaube ich, uns sogar schon als kleine Stöpsel damals beim Gucken aufgefallen, dass es da eklatante Leistungsunterschiede gab oder Klassenunterschiede fast.
Ja, also Fakt ist auf jeden Fall, also Gabi war ja auch so ein bisschen verknallt. Wir haben uns dann nochmal so Tennisspielen verabredet und so. Und zwischen Klößchen und Karl gab es des Öfteren noch ganz schön Zoff, muss man sagen. Jetzt habe ich schön aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ist ja auch schon lange her.
Ja, das ist wohl
Und
richtig. Nee, man hat ja beim ZDF dann diesen Unterschied zwischen Profi und Anfänger ja auch behoben in der zweiten Staffel, indem man dann sozusagen ohne Fabian weitermachte und jetzt
Moment,
in
ja, genau.
vier.
Das hast du jetzt gesagt, sehr schön. Also bei mir war es einfach so, ich fand das mit 15 noch, also ich fand das interessant, aber ich war dann auch schon in einer Rockband und ich hatte dann eigentlich keinen Bock mehr auf Detektivspielen. Das Geld war mir sowieso egal. Und für die zweiten 6 Folgen hat mir mein Vater, der hatte die Idee, dass ich mit irgendeinem Trick, dass ich vielleicht doch kein Schauspieler werde, hat ja nicht geklappt, aber er hat gesagt, pass auf. Du kannst gerne in den nächsten Sommerferien die nächsten 6 Folgen drehen oder du darfst 4 Wochen mit deinem Kumpel auf Interrail-Tour gehen mit 16. Und ich habe Interrail gewählt.
Ich wollte gerade sagen,
Ja,
wie
ich
man
kann dich
heute sehen kann in
nachvollziehen.
der Serie, hast du dich für die Zugreise entschieden.
Genau. Das muss man kurz natürlich sagen. Nicht jeder kennt Interrail. Interrail ist einfach tatsächlich ein Ticket, 4 Wochen umsonst dann durch Europa. Da kann man damit fahren. Es gibt jetzt inzwischen wohl auch wieder. Und ich habe das nie bereut, dass ich das gemacht habe. Das war eine tolle Zeit. Und trotzdem bin ich dann ja Teenie-Star geworden. So nennt sich das, glaube ich. Im Gegensatz zu
Gab's?
Patrick Bach, den ich ja, mit dem ich immer noch sehr gut befreundet bin, der war Kinderstar, ich war Teenie-Star.
Ja, stimmt. Stimmt.
Aber
Gab
als
es denn?
Starschnitt gab es mich nicht. Also es gab mich zum Ausschneiden, zum Aufkleben, alles mögliche, aber als Starschnitt habe ich nicht geschafft.
Ach so, okay. Naja, gut. Siehst du, das liegt an der fehlenden zweiten Staffel. Hättest du gemacht.
Allerdings, das muss man, also ist zwischen, die Serie kam ja 85 raus und richtig in der Bravo ging es bei mir erst 89 los.
Echt?
Und zwar mit dem Film Ein verhexter Sommer. Da hat dann die Bravo sich richtig auf mich gestürzt. Und das war ein Fernsehfilm mit Klaus Lemke hat damals Regie gemacht. Günther Maria Halmer hat meinen Vater gespielt. Es war eine, mit Johnny Logan habe ich zusammen Straßenmusik gemacht. Es war eine Wahnsinnsbesetzung. Ein Film in Irland gedreht. Und dann ging es richtig los. Da habe ich dann auch gleich die Titelmusik gesungen und so. Und dann war ich auch, dann irgendwann bin ich morgens aufgewacht und meine Mutter hat ganz aufgeregt geklopft und mir die Bravo gegeben und da war ich Titelbild. Das weiß ich noch wie heute.
Ja, dass eine Mutter dann aufgeregt ist, das ist, glaube ich, ganz verständlich. Also,
Ja. Also ich kannte
hast du
vorher die
denn.
Bravo nicht, aber dann schon.
Also, mir ist schon klar, wenn man jetzt in so einer Künstlerfamilie aufwächst und dann eben mit diesen ganzen Bereichen des Genres da Kontakt hat, dass man da so reinwächst und im Grunde der Weg wahrscheinlich in vielen Dingen einfach sehr ungezwungen, aber so ein bisschen vorgezeichnet ist. Gab es überhaupt irgendwann mal so in deinem Leben, vielleicht so in deiner Jugend, irgendetwas, was du, wo du dachtest, oder ich werde Lokführer oder ich werde, keine Ahnung, Bankdirektor oder irgendwie sowas?
Definitiv Fußballspieler. Ich
Natürlich,
war
okay.
mal ganz gut mit, ja, um die TKKG-Zeit rum eigentlich war ich noch, bis ich dann in die Pubertät kam. Ja, ich habe Hamburger, also Kreisauswahl gespielt und sowas und war aber immer sehr ehrgeizig und auch da habe ich dann irgendwann gemerkt, wenn du eine Gitarre in der Hand hast und Musik auf der Bühne machst, dann kommst du viel besser bei den Mädels an als Fußballer. Deswegen habe ich mich da auch wieder für diesen Weg entschieden. Und genau, was ja heute immer noch mein zweites Standbein ist, die Musik, das war immer beides gleich wichtig für mich. Und ich habe ja auch eine Musicalschule dann später besucht. Es gab eigentlich nie, naja gut, als Kind wollte ich Pirat, Ritter oder Cowboy werden. Als Schauspieler
Klar.
kannst du das machen. Insofern, Fußballer war da nie ein anderer Wunsch.
Und wenn wir jetzt mal, dann hast du ja so ein bisschen im Grunde das Hörspiel, wenn wir uns da so dran langhangeln, in deiner Vita, dann war ein bisschen Hörspielpause, weil du dich auf, ne, was du gesagt hast gerade, auf Schauspiel, auf Film, Fernsehen und Co. fokussiert hast. Das waren
Ja.
maßgeblich dann deine 90er eigentlich, ne? Also ich habe da so Serien, klar, SK Babys, Blankenese. Da hätte ich auch
Ja.
gleich eine Frage zu, bevor wir zu deinem Musical-Abschnitt kommen. Du hast bei SK Babys und Blankenese und so weiter, ist mir wieder eingefallen, und ich habe es dann auch recherchiert, ob sich meine Erinnerung trügt. Du hast ja mit den alten Europarecken, den Erwachsenen, zusammen gespielt teilweise. Jürgen Thormann, Gisela Trowe, Wolfgang Völz und solchen Leuten.
Alter, das war ein Geschenk.
Wollte ich gerade sagen, wie war das? War das?
Wolfgang ist ja so ein lustiger Kerl. Also, aber ich muss dazu sagen, auch Gisela Trowe ist bei uns zu Hause ein- und ausgegangen.
Ah,
Die,
okay, toll.
das waren ja alles Synchronsprecher und deswegen kannte ich die auch schon alle von früher, weil ich die im Synchronstudio immer getroffen habe und die ganz viel bei meinem Vater gesprochen haben. Also
Ja.
es waren alles keine Unbekannten. Aber Wolfgang Völz hat mit Blanke gesagt: Fabian, du bist der Beste, du bist super. Und also. Ach was, also Wolfgang ist eine der unfassbarsten Persönlichkeiten, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe. Und er ist ja auch mit Recht sehr, sehr, sehr alt geworden.
Ja.
Also insofern, auch das war jetzt tatsächlich gar nicht so was Besonderes für mich, weil waren für mich alles normale Leute, die ich schon kannte.
Da würde mich mal interessieren, wenn man so Gisela Trowe, gut, das wird natürlich immer so ein bisschen typmäßig besetzt, klar, aber wenn man so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen beobachtet, ich finde, so aus der Distanz hatte die Gisela Trowe immer so ein bisschen etwas Damenhaftes. War das real auch so oder ist das einfach ein falscher Eindruck?
Ja, sie ist, also da, Gisela hatte unfassbar viel Selbsthumor, aber sie wurde natürlich immer so besetzt, als das mit dem Damenhaften. Aber sie hat sich, also das ist auch ganz wichtig in unserem Beruf, dass man sich selber nicht zu sehr ernst nimmt. Und das hat sie auch nicht gemacht. Sie ist ein sehr lustiger Mensch gewesen. Und ich weiß, mein Vater hat sie mal besetzt für eine Comedy-Serie, wo er auch Regie gemacht hat. Da sollte sie das Pendant von der Alexis aus dem Denver Clan spielen. Und mag eigentlich alles.
Das stimmt. Das stimmt.
Wobei
Was ich, ja.
wenn ich mich richtig erinnere, auch gerade bei Blankenese, das war ja das Who is Who der deutschen Schauspieler hat da ja mitgemacht. Das war ja
Ja,
Hammer.
das war eine Mega-Besetzung.
Und auch Schauspielerinnen. Und da blieb ein Zickenkrieg nicht immer aus, soweit ich mich erinnern kann.
Es ist nach
Aber ich
30 Jahren
erinnere
genug
mich
Gras
dran.
drüber gewachsen.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, ob dein Vater dafür auch verantwortlich gezeichnet hat. Mir ist sehr spät erst aufgefallen, dass sie in der Sesamstraße ja auch mit synchronisiert hat. Und zwar diese Zeichentrickfigur Susanne Klickerklacker, das klügste Mädchen von der ganzen Welt. Und die lispelte und war eigentlich so ein bisschen unsympathisch, aber das war auch Gisela Trowe.
Also entweder war mein Vater oder Peter Kirchberger daran schuld, denn oder Wolfgang Dreger. Das sind
Die Verdächtigen.
die hauptsächlich die Dialoggeschichten für die Sesamstraße gemacht haben.
Okay.
Und ja, da sind wir auch in der Familie natürlich wieder. Also Peter Kirchberger, wer kennt ihn nicht? Oder
Richtig.
seine Stimme. Und Wolfgang Dreger ja sowieso, der Vater von Sascha und Kerstin auch. Und ja, und mein Vater, das waren so die für die Sesamstraße zuständig waren.
Aber
Halt
dein
hier!
Vater, war der mal zu hören? Hat er auch gesprochen, deinen
Nee,
Vater?
später hat später ganz viel gesprochen. Einer ist noch immer für die Sesamstraße zuständig gewesen, Ebert Storek, die Stimme von Willi. Ach,
Ja.
eine Maja.
Vielleicht dürfte ich mich einmal kurz mit einer Frage einklinken. Nun geht es ja heute um dich und man spricht ungern über andere Personen, aber ich habe hier für unsere Homepage über die Europaplatten mal einen Kommentar geschrieben zu einer Fünf-Freunde-Folge, wo nicht du dabei warst, sondern dein Bruder Marek. Und mir fiel das wieder ein und du musst da auch nicht viel zu sagen. Ich hatte in völliger Unkenntnis und ohne Erwartung, dass wir dich hier mal im Podcast haben, hatte ich mal geschrieben. Also Marek hat in der Folge spielt er so einen engagierten, naturschützenden kleinen Jungen, der aber ganz viel Text hat und sehr aggressiv auftritt. Und das macht er alles richtig, aber ich fand es super anstrengend. Und da hatte ich geschrieben, ich stelle mir gerade vor, wie das wohl seinerzeit bei Harloffs zu Hause war. Fabian kommt ins Wohnzimmer, der Frühstückstisch ist gedeckt und Marek macht Alarm, weil sein Frühstücksei kleiner ist als das seines großen Bruders. Alter Schwede, zumindest in jener Altersstufe hätte ich mir an Fabians Stelle ebenso wie einst Bart Simpson einen Eimer über den Kopf gestülpt und immer mit dem Holzlöffel dagegen geschlagen, nur um Marek nicht hören zu müssen. Wie gesagt, das lag jetzt nicht an seiner Leistung, sondern das liegt an dieser Rolle in diesem Hörspiel. Aber da fiel mir die Frage so ein, so bei euch beiden, so privat, ihr wart immer gute Kumpel oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich wollte gerade sagen, war umgekehrt. Ich war immer der Lautere. Und
Ach so, Marek hätte den
aber
Eimer gebraucht, okay.
als wir Kinder waren, aber das ist ja auch in Mareks Schauspielkarriere dann so gewesen und das ist auch nicht seine Idee gewesen. Der hat ja dann irgendwann auch nur die Verrückten gespielt und die Psychopathen und so. Und das war eigentlich für einen Schauspieler ein Traum. Ich hätte das einmal gern gemacht. Ich habe immer die Netten gespielt und die Helden und er immer die Psychopathen. Und ja, Marek und ich sind ja nur anderen Vierteljahre auseinander und das war ein ganz toller Vorteil, weil wir haben schon als Kinder immer miteinander gespielt und mit Sicherheit in der Pubertät war da auch mal ein bisschen Neid im Spiel, der eine auf den anderen und umgekehrt und so. Wir sind bis heute, wir wohnen jetzt auch wieder so ein bisschen in der Nähe voneinander. Super. Also ich kann da nichts gegen Marek sagen und er hoffentlich auch nicht gegen mich. Also es ist echt,
Okay.
wir haben auch denselben Freundeskreis immer gehabt und es sind auch,
Ah, okay.
wir sind alle, jetzt war gerade ein 60-jähriger Geburtstag, das sind so 20 Leute, die sich immer noch sehen und mögen seit der Kindheit. Und das ist natürlich ein großes Geschenk.
Das ist ein tolles Fazit, ja.
Ja. Wir haben ja früher auch in Bands gespielt und ab und zu machen wir heutzutage auch noch Musik und so. Es ist ganz toll, wirklich ganz toll. Seine Tochter sittet bei uns jetzt die Kinder. Ja, so muss es sein.
Super. Und ist das auch eine familiäre Geschichte gewesen, dass du dann im Grunde dein Comeback als Sprecher, in Anführungszeichen, du bist sowohl Bob der Baumeister geworden 2000, in den 2000ern oder frühe 2000er und warst, glaube ich, dann auch die Off-Stimme für die Teletubbies?
An den Teletubbies ist mein Papa schuld. Der hat die ganzen Bücher geschrieben und Regie gemacht.
Boah, das ist auch hart, glaube ich, ne?
Aber was? Irgendjemand muss den Job ja machen. Aber,
Ja.
aber trotzdem, es geht. Also auch bei Bob der Baumeister gab es ein Casting. Ne?
Ah,
Also es ist,
okay.
also man muss, ist nicht, wird nicht sofort genommen. Man muss auch mit gegen andere antreten sozusagen. Und das ist dann eben eine Geschmacksfrage. Und ja, das war dann meine Kinderkarriere. Kindersprechen, die dann losgetreten wurde, hätte ja auch niemand, also bei den Teletubbies war es eigentlich klar, weil das war in England schon so ein Erfolg, aber bei Bob der Baumeister hätte das niemand ahnen können, wie erfolgreich das ist. Und meine Kinder finden jetzt Bob der Baumeister doof. Die wollen Bibi und Tina oder Paw
Ja,
Patrol hören.
aber ich kann dir berichten, ich bin inzwischen ja auch Vater und ich weiß noch, als unser Sohn klein war, war der Riesen-Bob der Baumeister-Fan und irgendwann sagte ich ihm irgendwann mal, Bob war mal eine Zeit lang mein Nachbar und ich kann einen so irritierten Vierjährigen mir noch vorstellen, wie er da vor mir stand. Hä? Wie, der war dein
Was meinst du,
Nachbar?
auf wie viele Handys ich sprechen musste?
Ja,
Aber
kann ich mir
habe ich immer
vorstellen.
gern getan und ich finde die Serie, fand sie auch toll und es hat immer total viel Spaß gemacht.
Sind denn deine, wenn du jetzt in den letzten Jahren denn, also Bob bist du ja wahrscheinlich zwei, dreimal im Jahr oder sowas bei Heike Diene, wenn ihr da neue
Nicht
CDs macht?
Bob wird, es ist, Bob gibt es nicht mehr. Also es gibt
Ah,
keine
Bob zu
neuen.
Ende inzwischen?
Doch, ja, schon seit 3, 4 Jahren. Und
Ach so,
auch keine Hörspiele mehr,
wenn die
leider.
eigenen Kinder rausgewachsen sind, kriegt man das gar nicht mehr mit. Ja, verstehe ich.
Ja, nee, ist nicht mehr.
Aber in der Zeit, wenn du dann bei Europa warst, also du bist ja dann bei den drei Fragezeichen mal kurz gewesen, hast damals hier bei TKKG eine Nebenrolle gemacht, das waren diese typischen, eigentlich warst du wegen Bob da und dann halt, komm,
Genau,
kannst du
dann
noch
gab es
eben
auch
den
noch.
machen?
Genau.
Ah, alles
Mit,
klar,
gut,
ja.
wenn wir schon mal da sind, dann kann man ja auch so ein paar. Also für so kleine Nebenrollen, der Briefträger oder was weiß ich, der dritte Polizist, da muss man dann ja nicht extra
Aber weil Holger das gerade ansprach, so mit diesen bei Gelegenheit eingesprochen, es gab ja bei den drei Fragezeichen dann noch einmal dieses Hörspiel, da warst du auch neulich im Bobcast zu hören, dieses Gefahr im Verzug, wo ihr, ich sag mal, so ein bisschen auch so was sich ja sozusagen mit deinem Lebensweg auch so ein bisschen überschnitt, diese Musical-Geschichte Gefahr im Verzug. Mich würde noch mal interessieren, wenn du da was zu sagen magst. Ich war nämlich zweimal in Buddy Holly. Und tatsächlich beim ersten Mal, da war, glaube ich, gar nicht klar, das ist ja immer so mit Zweitbesetzung und so. Ich glaube, du warst die Erstbesetzung, aber es stand nicht fest, ob das an dem Abend dann auch du bist. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich nochmal reingegangen, weil ich das echt toll fand, das Musical. Und auch dich als Buddy Holly. Also das wirkte so wie der richtige Mann am richtigen Platz. Ging dir das auch so da in der Produktion?
Also was Musical angeht, war das die Rolle meines Lebens. Ganz klar. Hat auch so viel Spaß gemacht. Es ist einfach bezeichnend dafür, ist, dass ich mit der Buddy, also mit den Crickets und mit einem der auch immer den Buddy, also mit einem Kollegen, immer noch zusammen ein Musical mache. Mord am Mikro heißt das. Und da sind wir gerade dabei, den Mord am Mikro 2.0 einzustudieren. Also auch da sind viele Freundschaften entstanden, die immer noch halten. Und das sagt alles aus. Davon abgesehen, dass auch eine junge, wilde Zeit war und ach, die schönen, schnuckeligen Tänzerinnen und so. Ja, war sehr schön.
Und das ist ja ein perfekter Übergang dazu, zu heute. Was machst du heute so aktuell? Was sind deine Sachen? Also klar, viele von uns werden dich sehen im ZDF, Notruf Hafenkante, machst du, glaube ich, schon seit bald 15, 16 Jahren oder sowas läuft das, wenn
Ja,
nicht noch
das ist
länger.
jetzt. Das ist jetzt, wir haben gerade die 500. Folge abgedreht, das ist Dr. Hase. Das ist eine Nebenrolle, aber es ernährt mich sehr, sehr gut und es lässt mich ruhig schlafen. Das ist das, was eben eine Konstante ist und eine Konstante im Leben eines Schauspielers ist, was sehr selten ist, aber deswegen ist es gut, das beizubehalten. Wie gesagt, ich studiere gerade, also wir planen gerade den zweiten Teil des Musicals für diese Mord am Mikro-Geschichte, mit dem wir auch in Deutschland unterwegs sein werden. Ich schreibe gerade ein Stück mit Patrick Bach zusammen, unsere Memoiren auf der Bühne sozusagen. Also plaudern wie wir jetzt aus dem Nähkästchen und machen es. Ein Album wird entweder, ja, ich denke, dieses Jahr noch rauskommen, also ein Musikalbum gerade zum Thema, weil ich bin ja jetzt seit 10 Jahren wohne ich auf dem Land. Das wird sehr, sehr thematisiert da drin. Und dann hoffe ich noch auf ein paar andere Rollen dieses Jahr. Aber wie ihr hört, ist das ein bisschen, was gibt's zu tun? Und ich bin natürlich als Taxifahrer tätig für meine Kinder.
Alles
Also,
klar. Okay,
das ist schon
das
so, wenn
müsste
man so
jetzt
Kinder
erklärt
hat
werden.
und
Du bist,
ja.
ach so, als für die Kinder. Okay, ja.
Für dann, nein,
Chauffeur
nein.
quasi,
Also das ist eben, wenn man Kinder hat und auch im
ne?
Land wohnt, dann sind doch des Öfteren Strecken zu machen. Und das tue ich, wenn ich da bin, wenn ich nicht da bin, macht das meine Frau. Aber das nimmt doch auch sehr viel Zeit ein, sich so um seine Kinder zu kümmern. Und das ist ein wundervoller Job.
Naja, also mich würde schon, bevor wir uns hier alle verabschieden, diese Geschichte, was du da eben erwähntest, die beiden Projekte, einmal dieses Mord am Mikro und die Geschichte mit Patrick Bach, magst du dazu noch was sagen? Das finde ich, klang ganz interessant.
Also Mord am Mikro ist ein Hörspiel, wie gesagt, den ersten Teil gibt es schon. Da gibt es auch einiges auf YouTube zu sehen, glaube ich. Wir sind zu viert, wir sind aber auch unsere eigene Begleitband. Das Problem ist, der Geräuschemacher ist leider verschwunden. Und deswegen muss das Publikum die Geräusche machen.
Ach, coole
Was
Idee.
schon sehr viel Spaß macht. Und ansonsten sprechen wir alle da, also ich spreche, glaube ich, vier verschiedene Rollen und auch beim Schluss ist das Publikum wieder gefragt, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, wer der Mörder ist. Und das Publikum darf sich einen Schluss aussuchen. Und den spielen wir dann variabel. Und genauso wird auch der zweite Teil sein. Das
Das
klingt
klingt,
toll,
oder?
oder?
Das klingt sehr interessant.
Ja, da kommen wir, würde ich sagen, vorbei als Podcast-Ausflug, wenn ihr in Hamburg oder Umgebung seid.
Ja, bin mal gespannt. Im Moment proben wir im Imperialtheater. Und da wird wahrscheinlich auch das Krimi-Theater am Kiez. Und da wird es wahrscheinlich auch die Premiere geben, wann. Ne, man muss uns eben, wir haben alle viel zu tun. Wir hoffen im Herbst diesen Jahres. Und Patrick und ich, das, was wir für die Bühne machen, da haben wir gerade erst angefangen tatsächlich. Das wird auf jeden Fall auch sehr lustig, mit sehr viel Selbsthumor. Da Patrick sehr gut Mundharmonika spielt und ich ja eben auch einige Instrumente, wird auch sehr viel Musik dabei sein und auch da wird das Publikum mit Sicherheit sehr gefordert sein. Es wird sehr viele schöne Spiele geben, sehr viele Erinnerungen ausgetauscht werden und da wir uns beiden eben so gut kennen, leben wir sowieso nach dem Motto, lieber einen guten Freund verlieren, als eine Pointe auszulassen.
Was für einen Eindruck hattest du von dem Dr. Beuermann? Wie kann man das beschreiben? War er da sehr präsent während der Aufnahmen oder im Haus oder nur selten da? Oder wie war der Anteil an den Hörspielen? Hat er vielleicht was beigetragen live? Ich meine, außer den kleinen Rollen, die er gesprochen hat, hin und wieder. Wie ist so der Eindruck?
Also
Was ist.
ich habe ihn natürlich häufig gesehen, aber immer sehr zurückhaltend und meistens irgendwie auch nicht im Aufnahmeraum, sondern mit seinen Musikinstrumenten beschäftigt. Und aber auch immer ganz cool. Wie gesagt, er hat uns auf seinen 100.000 Euro oder 100.000 Mark teuren Instrument spielen lassen. Und ein ganz angenehmer, zurückhaltender Typ, den ich sehr bewundert habe. Und ja, sehr schade, dass er jetzt nicht mehr da ist.
Das bezieht sich dann, fällt mir nur, weil Carsten es gerade ansprach, jetzt mit Dr. Beuermann, fällt mir ein. Es muss auch mal eine Zeit gegeben haben, wo Heike-Dine Körting einen Affen als Haustier hatte. Hast du das mitbekommen?
Ich glaube, diesen Affen, ich glaube, Marek hat mich, also mein Bruder hat mich kürzlich daran erinnert. Ja, genau, da waren, aber ich glaube, da war auch mal ein Papagei. Oder verwechsel ich das jetzt mit der ersten Folge von den drei Fragezeichen? Na, sie hat den Papagei ja immer gesprochen.
Ja, das stimmt.
Aber es stimmt, es war mal ein Affe. Aber es ist, wie gesagt, also dieses Studio von Heike-Dine Körting oder von den beiden, ich fange nochmal an, dieses Europa-Studio kann man am besten bezeichnen als eine Villa Kunterbunt.
Wie schön. Was für ein wunderbares Erlebnis. Ja, kann ich mir
Ja,
gut
das ist doch
vorstellen,
ein
ja.
schöner Schluss. Das ist wirklich, also das
Genau.
würde mich nicht wundern, wenn da ein Affe drin gewesen ist. Ich glaube, da war auch ein Affe.
Alles klar. Super, ja, dann bedanken wir uns bei unserem Gast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Und bis dahin sagen wir erstmal, bleibt gesund, macht's gut und wir hören uns. Danke, Fabian.
Tschüss, hat mich sehr
Dankeschön.
gefreut. Ciao.
Tschüss. Danke,
Tschüss.
ciao. Wir noch mal ganz kurz. Wir haben nämlich vergessen zu sagen, was unsere nächste Folge sein wird. In der nächsten Folge, Ende August, werden wir uns den ersten 12 Folgen der Serie TKKG widmen, die ja noch auf Vinyl erschienen sind. Markus und ich freuen uns schon sehr und Carsten ist schon besorgt, glaube ich.
Life is full of Hinterlist.
Also, soweit, so gut nochmal und wir hören uns. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.